Jetzt leite ich mal so langsam über in den Vortrag. Wir haben noch 2 Minuten. Und zwar mit einer Frage an euch. Wer hat denn schon mal an einem PC von jemand anderem gesessen, sei das ein Laptop oder ein Computer, vielleicht auf der Arbeit, in der Uni, für die Jüngeren in der Schule, und hat sich gedacht, diese Tastatur, damit komme ich nicht klar. Genau deshalb seid ihr wahrscheinlich hier.
Aber ich mache das noch schlimmer.
Ja?
Ja.
Haben einige vielleicht schon mal jemanden gehabt, der sich euren Laptop mal eben kurz ausleihen wollte, um irgendwas zu machen? Und ihr seid selbst diejenigen, die ein Tastaturlayout eingestellt haben, mit dem keiner umgehen kann. Und habt euch gedacht, ja, gerne. Ja, guck mal. Das geht schon ungefähr in die richtige Richtung, glaube ich. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was uns Ink gleich zu erzählen hat. Ink kennt sich sehr gut mit Tastaturen aus. Er ist da absoluter Freak, hat einen Podcast darüber, den ich nur sehr empfehlen kann. Ich habe eben auch schon mal reingehört, mir 1-2 Folgen angehört. Ich glaube, da werden auch noch einige weitere Folgen. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass ich aus dem Vortrag hinterher rausgehe und auch noch mal meine Tastatur ein bisschen umkonfigurieren muss. Aber alles Weitere erzählt euch jetzt Ink.
Genau. Also das mit dem Toneinspielen funktioniert an der Stelle schon mal nicht. Hi, ich freue mich erstmal, dass der Saal wirklich so gerappelt voll ist. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich muss noch eine klitzekleine Kleinigkeit klarstellen, das ist gar nicht mein Podcast. Aber da komme ich gleich nochmal drauf. Ich bin da irgendwie auch nur so reingerutscht. Genau, ich bin Ink. Ich bin irgendwie Nerd. Ich stolper mit PCs durch die Gegend. Ich bin auch irgendwie zertifizierter Maschinentherapeut. Also eigentlich löse ich die Probleme meistens durch Handauflegen. Und offensichtlich mache ich irgendwie zu viel mit Tastaturen. Unter anderem bin ich auch Mitbegründer der Makratea Laboratories, das ist der RFA Fulda, also der CCC Fulda, und Part der Click-Clack-Hack-Late-Night. Und ja, was ist der Click-Clack-Hack? Der Click-Clack-Hack ist eigentlich von Phil. Phil hat irgendwann mal einen Artikel für die Datenspuren geschrieben über mechanische Tastaturen, vielleicht hat der eine oder andere den gelesen, und ihm hat es so viel Spaß gemacht, diesen Content zu erzeugen, dass er sich gedacht hat, hey, so... Schreiben ist so das eine, aber reden, ja, so nicht vor Kamera und so, da habe ich Bock drauf. Und dann hat er mit dieser Tastaturgeschichte angefangen, und die Community hat mich da irgendwie drauf gestoßen, und ich habe dann da reingehört und dachte, holla die Waldfee, das ist mein Meditationspodcast. Da ist jemand, der liest mir Switch-Specs vor, ja, wie viel Actuation Force hat, welche Farbe und so, und ich habe mich da total irgendwie abgeholt gefühlt. Und was mir auch noch viel mehr Spaß gemacht hat als alles andere, war eigentlich, dass da jemand war, der sich in irgendwas so reingenördet hat und das so gefeiert hat, dass das ansteckend war. Deswegen hört gerne mal in den Klick-Klack-Hack rein. Es sind jetzt um die 100 Folgen. Das Jubiläum folgt quasi jetzt demnächst. Es gab die eigene Con und so. Genau, besucht das einfach mal. Ganz kurze Info, ich habe auf ganz vielen Folien habe ich QR-Codes, was einfach euch helfen soll. Falls euch irgendwas interessiert, fotografiert das ab. Dann braucht ihr diese verdammten Links nicht abtippen. Nächstes, Disclaimer. Weder ich noch der CCH sind in irgendeiner Art und Weise verantwortlich, ja, für mögliche finanzielle Einbuße, die ihr aufgrund dieses Talks oder irgendwie anderen Ausmaßen habt, weil ihr in ein neues Rabbit Hole gefallen seid. Ja? Nicht meiner Frau sagen, ja, aber ist schon an der einen oder anderen Stelle schwierig, was man da so an Geld ausgibt. Aber ich kann jederzeit aufhören. Ich habe überhaupt gar kein Problem. Ich wollte das jetzt nur mal ganz kurz für alle klarstellen. Ja? Genau. Genau. Kommen wir direkt zum Punkt. QWERTY. Wo kommt das überhaupt her? Also gerne reinrufen. Woher kommt QWERTY her? Schreibmaschine, genau. Und bitte was? Das hat jetzt, ja, genau, richtig. Aber warum sind die Buchstaben so angeordnet? Ja, genau, ich habe da drauf gezählt, vielen Dank. Früher hatten Schreibmaschine so mechanische Arme, ne? Und wenn man irgendwie 2 Buchstaben, die schnell hintereinander gedrückt werden, drückt, dann verhaken die sich. Und um das zu verhindern, angeblich, so die Legende, hat man die Tasten so angeordnet, dass man die möglichst nicht gleich zusammenliegen. Das ist überhaupt nicht richtig. Und zwar, ich bin auch derjenige, der rumgelaufen ist und hat gesagt, ja, auf jeden Fall, das hängt damit zusammen. Es gibt ein paar Jungs irgendwie von der Kyoto University, die haben sich das mal so ein bisschen genauer angeguckt. Das ist das Paper, würde ich nur über das Paper reden, müsste ich trotzdem überziehen. Also deswegen kürze ich das total ab. Es gab früher Telegrafen, ne, das waren diese Morsecode-Geschichten, die übertragen wurden. Und auf der anderen Seite saß jemand, hat der die gehört und hat irgendwie ein Gerät gebraucht, um das in Text zu verwandeln. Und so sah früher so ein Huge Phelps Printing Telegraph aus, also wirklich wie so ein Keyboard. Ja? Oben von links nach rechts war A, B, ne, bis N und dann auf der unteren Tastatur von zurück. Und da gab es einen Christopher Latham Sholes, wie auch immer, der Schreibmaschinen bauen wollte. Und das ist so das Erste, was dabei rausgekommen ist. Er ist quasi hingegangen und hat quasi die oberen schwarzen Klaviertasten, sage ich jetzt mal, heruntergebrochen auf erstmal 3 Zeilen eigentlich. Und hat dann quasi so A, B, C, D, E und so weiter und so fort. Und man nimmt an, ist nicht richtig überliefert, aber man nimmt an, er hat die Vokale und die Buchstaben, die sehr häufig gedrückt werden, in die oberste Zeile im Endeffekt gepackt und den Rest irgendwie unten drunter. Was dann mit der Zeit passiert ist, ist, es kam erstens natürlich noch die Zahlenreihe dazu und man sieht, dieses I ist irgendwie rübergewandert, damit das I schneller näher an der 8 dran ist, weil es gab nämlich keine 1. Ne? In diesem Keyboard-Layout und man hat sehr häufig 1800 bla 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 geschrieben, weil genau in dem Zeitraum bewegen wir uns. Da gab es wie gesagt noch so die eine oder andere Änderung. Q, W sind irgendwie hochgewandert aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. E und S sind quasi mit Z in einer Querreihe gelandet, weil der Morsecode für Z 4-mal lang ist und der Morsecode für S 3-mal lang ist und für E 1-mal lang. Das heißt, die Telegrafen haben sehr häufig 4-mal lang, ne, für Z mit SE verwechselt und dementsprechend sollte das möglichst nah beieinander liegen, damit die das irgendwie dann auch entsprechend korrigieren können, wenn sie da irgendwie was hatten. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, Scholes hat Schreibmaschinen gebaut, hatte dann auch so den ersten Abnehmer, musste dementsprechend irgendwie auch Anpassungen machen. Dementsprechend ist das dann irgendwann so in diesem unteren Layout quasi final gelandet, so wie wir das heute kennen. Das Y wird sehr häufig gedrückt, deswegen ist das wieder hochgewandert und so weiter und so fort. Ich lese das Paper. Also wie gesagt, ich kann mir da auch erstens die Namen nicht alle merken. Lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende gab es irgendwie 5 große Schreibmaschinenhersteller, die sich zusammengetan haben zu einem Typewriter Company Verbund, wie auch immer. Ich glaube Union Typewriter. Ja, egal. Auf jeden Fall, das waren die so die Marktdominierenden dann. Die haben sich alle irgendwie auf QWERTY, dieses Tastaturlayout, geeinigt. Und da Amerika, England und Japan dann so quasi die Bubble war, die bedient haben, zehren wir 100 Jahre später immer noch davon. Genau, irgendwie Anfang 19. Jahrhundert, 1930, gab es dann so die ersten Typewriter, Teletype-Geräte, da gab es dann eine Firma. Die haben das dann auch einfach übernommen. So. Das heißt, wenn ihr jetzt alle irgendwie auf eure Tastatur runterguckt, je nachdem, ob ihr codet oder welche Präferenzen habt, habt ihr entweder QWERTY oder QWERTZ. Ich habe jetzt einfach mal QWERTZ gezeigt, wie so diese Heatmap-Verteilung ist. Die Grafik ist ganz nett, weil sie eigentlich zeigt so nicht nur, was ist der häufig gedrückteste Buchstabe, ne, in der deutschen Sprache ist die Entropie halt beim E sehr hoch, sondern auch in Relation zu den Buchstaben, die gedrückt werden. Ne. ER wird zum Beispiel sehr häufig gedrückt. Und das war ja auf der Schreibmaschine auch schon nebeneinander. Also dieser Mumpitz, so von wegen, damit sich die Arme nicht verklemmen, das widerlegt dieses Paper im Endeffekt auch. Diese Annahme ist einfach nicht bewiesen und eigentlich auch falsch kommuniziert, aber es spielt auch keine Rolle. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man sich so anguckt, in der deutschen Sprache sind wir unterwegs, dann drücken wir in der Homerow. Homerow ist so quasi, wo diese Panüppel bei euch auf der Tastatur sind, ne? Diese beiden Punkte, die man irgendwie blind findet, F und J. Dann bewegen wir uns da 31% der Zeit des Tippens, in der Top-Row nur 52% und so weiter und so fort. 49% aller Sachen, die wir tippen, tippen wir mit einer Hand. Das geht irgendwie besser. Als Beispiel jetzt an der Stelle für die englische Sprache, aber um das zu verdeutlichen, ich hatte keine Lust, die Grafik nochmal zu bauen. Hier sind wir in der Homerow zu 68% unterwegs. Ne? Und wir tippen auch nur noch 30% aller Wörter mit einer Hand. Wir haben nicht viel Zeit. Colmac, nächstes Ding, zu 70% bewegen wir uns mit diesem Layout plötzlich in der Homerow. Ja, das heißt, wir haben wirklich die Finger in der gleichen Zeile liegen und müssen nicht irgendwelche Verrenkungen machen. Und da sind solche Sachen, in diesen ganzen Grafiken sind solche Sachen wie, ich muss mit dem linken Finger nochmal irgendwie, keine Ahnung, einen Punkt drücken und dann muss ich hier raus, um irgendwie, keine Ahnung, Backspace zu drücken oder Enter, sind ja überhaupt noch nicht berücksichtigt. Wie sieht das für die deutsche Sprache aus? Hier im Publikum sitzt jemand, der benutzt QWERTY seit 15 Jahren. Sie benutzt QWERTY seit 15 Jahren. Seit 15 Jahren benutzen wir wahrscheinlich alle QWERTY. Egal. Für die deutsche Sprache gibt es einfach auch Layouts, die dem besser entsprechen. Ne? 73% in der Home Row, dementsprechend mit einer Hand ja, 35%, mit dem gleichen Finger nur 16%. Wenn wir uns das jetzt mal im Vergleich angucken und wirklich so auf diese Home Row gucken, das ist die oberste Zeile jeweils unter jedem Bild, dann sehen wir schon, na, QWERTY oder QWERTY, da gibt sich die Sprache nicht ganz so viel, ist gar nicht so effizient. Ob ihr das benutzen wollt oder nicht, schauen wir mal. Wenn ihr jetzt aber sagt, so, ey, ich bin im Tippen eh schon nicht so gut und Layouts hin oder her, ich will Neues lernen oder ich will einfach mal ausprobieren, mich zu verbessern, ich zeige euch einfach mal irgendwie drei nette Beispiele. Erstens, keybr.com ist ein Tool, quasi, wo ich unten eingeblendet die Tastatur sehe, welchen Finger benutze ich, um welchen Buchstaben zu drücken. Ich kriege Wörter generiert aus den Buchstaben, die ich schon freigeschaltet habe. Ne? Am Anfang sind das 6 Buchstaben. Ich kriege so mein Speed angezeigt, so Words per Minute. Ich kriege meine Genauigkeit angezeigt. Und die Idee ist so, ich übe 30 Minuten am Tag und werde dadurch kontinuierlich besser. Ne? Wer irgendwie compiled oder was weiß ich was oder irgendein interessantes Telefonat hat, was er irgendwie verbessern möchte, dann kann man das so nebenbei machen. Das ist vor allem wichtig, um das Muskelgedächtnis zu trainieren. Und ich habe schon Leute gehört hier im Publikum vorab, die gesagt haben, so ja, ich benutze QWERTY schon ewig und ich kann irgendwie so 6,5 Finger Freestyle oder auch 10 Finger, ja, oder dieses Muskelgedächtnis, das ist da, ja, und das abzutrainieren ist so eine Sache. Aber man kann es auf jeden Fall verbessern und trainieren. Ein weiteres unglaublich mächtiges Tool ist MonkeyType. MonkeyType erschlägt einen mit Optionen. Also wenn man dachte, Tippen ist das Problem, die Optionen sind das Problem. Ich kann jedes Farbschema auswählen, ich kann auf Zeit tippen, ich kann Wörter tippen, ich kann eigene Texte abtippen, ich kann Quotes abtippen, was manchmal echt lustig ist, wenn man dann sieht, wer was gesagt hat. Ich kann einstellen, dass meine Fehler angezeigt werden, direkt welchen Buchstaben hätte ich drücken sollen, beziehungsweise welchen Buchstaben habe ich gedrückt, das ist so in der Zeile unten drunter. Ich kann einstellen, alles was irgendwie unter 98% Genauigkeit ist, also wenn ich einen Fehler tippe, fängt das automatisch von vorne an, kann sehr motivierend oder auch sehr frustrierend sein. Ist eine Option, die probiert man halt mal aus. Ne? Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Es liefert auch so einfach so Graphen. Ne? Das ist so meine typische Tippgeschwindigkeit. 75% Genauigkeit, 6 Wörter pro Minute. Man sieht einfach seinen Verlauf, ob man besser wird oder. Ne? Also sehr nett. Das nächste Ding, das feiere ich eigentlich jedes Mal. Und zwar ist das SetType. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal kanntet. Gekannt habt, das ist ein Spiel. Und ihr seid dieses kleine, süße, quallenartige Raumschiff hier unten. Ach, meine Maus seht ihr natürlich nicht. Aber da kommen irgendwie Objekte auf euch zugeflogen und die versuchen euch quasi wegzurammen. Und ihr müsst quasi deren Namen tippen, um sie loszuwerden. Vertippt ihr euch, habt ihr Ladehemmung. Die Objekte werden immer größer und setzen auch kleinere Objekte ab. Also irgendwie über Level, was weiß ich, was bin ich auch nicht hinausgekommen. Aber es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Das eigentliche Problem, was ich relativ früh in meiner beruflichen Karriere hatte, ist, ich sitze vor meiner Tastatur. Ich hatte einen Arbeitgeber, wo wir im Endeffekt kleine Softwarebestandteile programmiert haben. Die haben definierte Eingangswerte und definierte Ausgangswerte. Und man hat dieses Modul quasi geschrieben, das verpackt und zum Schluss wurde das in einer grafischen Oberfläche in deterministische Pläne eingefügt. Ja? Also das waren dann so kleine Kästchen, die hat man dann da reingesetzt mit Ein- und Ausgängen und die musste man mit Linien verbinden. Und das war dazu da, weil diese Ablaufpläne, in denen der Code lief, sichergestellt werden musste, dass der auch in dieser angegebenen Zeit abläuft. Das sind halt kritische Prozesse. Mein Hauptproblem an der Stelle war wirklich mein Mausarm. Also so eine Full-Size-Tastatur mit Numpad. Ich hab irgendwann wirklich Schmerzen im Arm gehabt. So, was ist die Lösung dafür? Ich habe meine Tastatur kleiner gemacht. Ich bin hingegangen, habe diesen Numblock quasi weggemacht, Trackball ist auch eine gute Idee, aber de facto, ich bin erstmal hingegangen und habe den Abstand, über diesen Numblock drüber zu greifen, reduziert. Das war für mich schon mal ganz gut, ich habe aber relativ schnell gemerkt, das reicht mir nicht. Also was habe ich gemacht? Ich habe meine verdammte Maus, ich habe die kleinste Bluetooth-Maus gekauft, die ich finden konnte, und habe die direkt vors Keyboard gelegt, weil der Weg einfach an der Stelle kürzer war. Was gibt es so alles für Tastaturen? Es gibt die 100%, ich ratter da jetzt einfach einmal drüber, damit man irgendwie mal die Begrifflichkeiten hört, wenn die Kids sich da quasi drüber unterhalten. Es gibt die 1800er, ne? Die Cherry G80 ist eigentlich ein bekanntes Board. Das heißt, da sind so ein paar Sondertasten weggelassen, es ist ein bisschen gestauchter. Es gibt die TKL, die 10 Keyless, das heißt, auf den Nummernblock wird verzichtet. 65% ist, da verzichtet man noch auf Sonderzeichen, 60% man verzichtet quasi wirklich auf diese Pfeiltasten. Das kann vom Layout immer noch mal so ein bisschen mehr gestaucht sein oder ein bisschen auseinandergezogen, aber so einfach mal so der grobe Überblick. Was sehr beliebt ist, ist auch das Happy Hacking Keyboard. Darunter fangen wir dann an irgendwie mit 40%. Da gibt es dann keine Pfeiltasten mehr und so. Das ist dann wirklich schon relativ minimalistisch. Die Punkte zeigen euch einfach nochmal so an, wo quasi eure Homing-Keys liegen. Ne? Also F und J, wenn man QWERTY unterwegs ist. Wenn wir uns das jetzt nochmal irgendwie auf so einer Full-Size-Tastatur angucken, wo positionieren wir die Finger und wie bewegen sich die Finger? Also wenn ich mir das so angucke, das sind so die Bewegungen, die man ausführt. Wenn ich da meine Hände drauflege, ja, das ist irgendwie, also für die linke Hand mag das noch irgendwie gehen, aber so für die rechte Hand mag das gehen, aber für die linke ist das irgendwie total scheiße. Ne? Also ich sitze wie so ein kleines Häschen quasi vor meinem Notebook jeden Tag, ne? Und irgendwie total bescheuert. Deswegen haben sich Leute gedacht, es muss auch noch andere Keyboard-Layouts geben. Zum Beispiel die Alice. Die Alice geht hin, nimmt so dieses normale Layout quasi, bricht das so in der Mitte etwas auseinander. Und soll quasi es so ein bisschen angenehmer machen, zu tippen. Wenn ihr jetzt einfach einen Tisch hättet und würdet eure Hände direkt drauflegen, dann legt ihr die ja auch nicht so hin, sondern einfach so. Soll ein bisschen angenehmer sein. Das Tolle an der Alice ist, wer von euch kann 10 Finger tippen? Hey, das sind doch einige. Also ich konnte das echt ewig nicht. Das Tolle, mit welchem Finger tippt ihr das B? Mit dem rechten oder mit dem linken? Die, die es mit dem linken tippen, haben es richtig gelernt. Ich habe es immer mit dem rechten getippt. Macht bei der Alice nichts, weil die hat 2 Bs. Also man muss beim Keycap-Set kaufen, muss man darauf achten, dass da 2 Bs enthalten sind. Das ist auf jeden Fall sehr großartig. Aber Moment, also das stammt ja von der Schreibmaschine und also das mit dem Typenhebel verklemmen haben wir ja eben schon irgendwie geklärt. Aber warum sind die Tasten so angeordnet? Ja. Also, wenn ihr jetzt euer Notebook auf dem Schoß hättet und würdet da quasi direkt drauf gucken und diese Anordnung der Tasten sehen, dann würde euch sofort instinktiv auffallen, diese Anordnung dieser Tasten muss heute noch genauso sein, weil das mechanische Schaltgestänge der Schreibmaschine dahinter passen muss. Also genau, jeder Buchstabe führt nach hinten weg ein Schaltgestänge, ne, um diese Typenhebel zu bewegen, und die gibt es heute in Notebooks auch. Deswegen müssen wir immer noch so vorm Notebook sitzen. Also gut, holprige Überleitung, aber lange Rede, kurzer Sinn. Die Leute haben natürlich kapiert, ortholinear, ne, die Bewegung der Finger ist irgendwie so ansatzweise gerade, ne, so von der Faust hinweg, und nicht irgendwie quer. Da sitze ich immer noch wie so ein Häschen davor, aber ich muss mich nicht mehr verrenken. Gibt natürlich auch andere Typen quasi, ne, wie Ergodox oder Korn, die wirklich dann darauf angeordnet sind, dass ich hier noch einen weiteren Vorteil beispielsweise habe. Und zwar, was machen denn meine Daumen auf einer normalen Tastatur? Ich habe 2 Daumen, um eine Leertaste zu drücken. Wow! Ja? In Split-Keyboards kann ich einfach mit meinem Daumen mehr machen. Ne? Ich kann auf die linke Seite kann ich Space legen, auf die rechte Seite kann ich Enter legen und Backspace oder wie auch immer. Also ich habe plötzlich ich muss mit dem Pinky hier irgendwie mit dem kleinen Finger über die Tastatur hüpfen. Das kann ich mir total sparen. Was ist der nächste Vorteil eines Splits? Wenn ihr jetzt die Hände flach auf den Tisch legt, ne, habe ich ja eben schon gesagt, ist die Fingerposition ja eigentlich so. Ja? Genau, ich kann sie mir so ausrichten, wie ich das will, und kann sie mir auf den Tisch legen, dass ich quasi bequem tippe, ohne mich in irgendeiner Art und Weise zu verrenken. Ja, zum Beispiel. Da kommen wir nämlich auch. Richtig, der Kollege sagt, der hätte seine Kaffeetasse da stehen. Ich bin da anderer Meinung. Ja, ich hätte gerne meine Maus da oder mein Trackball. Jetzt ist es so, diese Tastatur hat beispielsweise 76 Tasten. Also, ihr müsst das jetzt nicht nachzählen. Ich hoffe, ich habe mich nicht selber verzählt. Aber ihr habt eigentlich keine Einbußen. Euer normales Notebook hat irgendwie 79 Tasten oder 80 Tasten. Das heißt, ihr habt da eigentlich jede Menge Tasten, die ihr irgendwie benutzen könnt. So, was mache ich denn jetzt eigentlich? Wenn ich jetzt erkannt habe, ich muss was tun, das sind so die Standarddinger, ich erinnere mich, auf irgendeinem Kongress in Berlin, Jahre ist es her, bin ich in den Hackcenter gekommen, da kam einer rein mit einem Rucksack, der hat so ein X200 ThinkPad auf den Tisch gestellt, so DIN A4 Größe, hat das aufgeklappt, dann kramte er in seinem Rucksack und holte ungelogen so eine Tastatur raus, legte sie auf den Tisch und ich stand daneben und habe Bauklötze gestaunt. Das war genau hier so diese dritte Tastatur hier in schwarz, er hatte sie in grau dabei und ich habe gefragt, warum? Da sagt er, ich hab so Schmerzen in den Händen und in den Sehnen gehabt, ich kann da einfach meine Finger reinlegen. Diese Tastatur ist nicht flach oder in irgendeiner Art und Weise angewinkelt, sondern sie hat so Griffmulden. Und die Tasten sind im Endeffekt der Bewegung meiner Finger angeordnet. Ne? Das heißt, ich muss mich nicht mal strecken, sondern die Wege sind einfach kürzer. Das macht das unglaublich angenehm. Man sieht, es fängt irgendwie, wenn man dieses Row-Stagger-Schaltgestänge schieß mich tot irgendwie noch behalten will, aber dieses Spillet irgendwie sich überlegt, fängt das bei 220 Euro, Dollar irgendwie an. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, die Währung irgendwie zu unterscheiden. Und es gibt einfach von Kinesis auch eine Advantage mit Kabel, ohne Kabel. Also die Pro ist die Wireless-Variante, da ist man dann bei 640 Euro. Die Advantage kostet irgendwie 515, wenn man glaubt, die kann man auf eBay irgendwie günstiger klicken. Viel Glück. Auf jeden Fall gibt es auch noch andere Anbieter. Maltron beispielsweise ist da noch ein Kandidat, wo dann vielleicht auch noch so ein Trackball oder sowas mit drin ist. Die Dinger haben einen Nachteil, die können keine Custom-Firmware. Das heißt, ihr müsst genau das benutzen, was euch der Hersteller quasi liefert. So. Gibt aber auch einfach Nutzergruppen, für die diese Idee vielleicht sogar noch wichtiger ist. Ne? Also ich habe einen Kollegen gehabt, der Benachteiligung hatte und er konnte immer nur mit der rechten Hand tippen. Und er tippte wirklich so. Mit Ellenbogen halb in die Luft und hat genau gearbeitet wie jeder andere. Aber hätte ich zu dem Zeitpunkt schon gewusst, Alter, es gibt hier irgendwie Einhandtastaturen, links, rechts kann man sich aussuchen. Das Geld ist es auf jeden Fall an der Stelle wert. Ein weiteres Ding, die Tippy beispielsweise, ist eine Tastatur, die kostet 1200 Euro. Sie ist identisch auf beiden Seiten, also einmal für die rechte Hand und einmal für die linke. Ich kann sie einfach umdrehen, was irgendwie ein interessantes Konzept ist. Aber auch hier keine Custom-Firmware. So, und jetzt stellt euch mal vor, ihr hättet irgendwas Anständiges gelernt, ja? Irgendwas mit Holz oder, ja, auf keinen Fall irgendwie diese Computerkram. Ich habe das mit dem Holz probiert, ich fange immer unkontrolliert an zu bluten, also ich muss da drin bleiben. Überlegt, ihr seid irgendwie ein Handwerker, ja? Euer Job ist, ein Loch in die Wand zu machen. Das heißt, natürlich könnt ihr für einen Zwanni einen Hammer kaufen und einen Meißel und loslegen. Dann wisst ihr abends, was ihr getan habt. Dann geht ihr in den nächsten Discounter, kauft euch eine Schlagbohrmaschine für ein paar Euro und das wäre es euch wert, weil ihr dann nicht den ganzen Tag mit Hammer und Meißel dasteht. Und wenn ihr einen echten Handwerker trefft und in dem sein Werkzeugkasten guckt und dann kann er euch ganz genau sagen, warum er so ein Oschi in Rot irgendwie von irgendeiner so einer bekannten Firma hat und hat da irgendwie 1500 oder 2000 Euro für ausgegeben. Das ist es dem wert. Und dann muss ich euch an der Stelle fragen, warum tippt ihr noch eigentlich auf euren normalen Notebooks? Oder habt nicht mal euren Arbeitgeber gefragt, ob sie nicht euer Leben irgendwie so ein bisschen vereinfachen können? Oder investiert das Geld selber an euch? Wir suchen uns die Notebook-Hardware aus. So ein, keine Ahnung, Alukasten kostet irgendwie 1.000 bis 2.000 Euro. So eine Tastatur muss ich nicht alle 3 Jahre irgendwie wechseln. Das ist so ein Gedanke, da sollte man mal ganz kurz drüber nachdenken. Alternativen sind beispielsweise auch noch Ergodocs, habe ich schon gesagt, das ist auch ein Open-Source-Projekt, die Platinen kriegt man auch so. Wenn man aber keine Lust hat, irgendwie da selber Hand anzulegen und das als fertiges Produkt kaufen möchte, kriegt man das so ohne Tenting, ohne leuchtenden Schnickschnack und was weiß ich was, irgendwie für 270 Euro mit Import und, nee, also zusätzlich noch Import und Zoll und was weiß ich. All-inclusive kostet ein bisschen mehr. Wenn ihr jetzt mal die Hände einfach in euren Schoß legt, ihr legt die Hände einfach mal so locker in euren Schoß, ich kann mich jetzt schlecht setzen, ne? Habt ihr die Hände so in eurem Schoß liegen, also sitzt ihr so Oder habt ihr die eigentlich eher, ja, okay, schlechtes Beispiel. Aber eigentlich so dieses Gemütliche ist so, ich habe die so locker, ne, hier unten auf den Handballen, ne, so liegen. Da kommt Tenting ins Spiel. Ne? Also das sieht man, das sind diese Beinchen bei der oberen Tastatur. Ich kann die Tastatur auch noch neigen. Und das macht es einfach nochmal einen Ticken angenehmer. Sollte man auch nochmal drüber nachdenken. Ein ziemlich cooles neues Projekt, die haben auch diese ganze Ergo-Schiene von vorne bis hinten nochmal durchgespielt, ist auch die Glove 80, das war so ein Kickstarter-Projekt, so haben die angefangen, mittlerweile ist die auch so käuflich erwerblich, irgendwie für 380 Eddies. Und da gibt es auch Chair-Mountings für. Ne? Das heißt, ich setze mich in meinen Stuhl, lehne mich zurück, raste quasi ein und verlasse erst so nach 8 Stunden oder fürs Pinkeln diesen Stuhl. Das hat auch was. Soweit bin ich noch nicht. Ja? Also noch nicht. Die haben noch alle relativ viele Tasten. Aber wenn wir uns jetzt überlegen, je kleiner die Tastatur wird, desto weniger Tasten stehen mir ja irgendwie gefühlt zur Verfügung. Ne? So ein Notebook hat irgendwie 79 bis 80 Tasten, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Da fehlt mir dann plötzlich irgendwas. Da kommen wir so zu Sachen, ich habe schon gesagt, Custom-Firmware und so, die kann dann sowas. Und zwar Layer. Ne? Hier sieht man auch ganz schön, linke, rechte Hand verteilt, Space, also Leertaste auf der linken Seite, auf der rechten Seite ist Enter. Ich habe nur ein Control, ich habe Tab oben links, Backspace oben rechts und da gibt es noch so Raise and Lower. Und das sind Buttons, wenn ich die drücke, wechsle ich in einen anderen Layer. Dann habe ich plötzlich beispielsweise die Zahlenreihe, die mir vorher gefehlt hat. Ne? Oben, ganz gewöhnlich, aber ich muss nur eine Reihe nach oben und nicht zwei. Kann man aber auch frei konfigurieren, wie man das möchte. Wenn ich den anderen Layer drücke, dann habe ich beispielsweise alle meine Sonderzeichen, die ich brauche. Und Himmel, wenn ich coden bin irgendwie den ganzen Tag und mache runde und eckige Klammern auf, die ganze Zeit. Natürlich nimmt einem irgendwie die IDE Dinge ab, aber so die Klammer aufmachen muss man ja immer meistens noch selber. Ne? Und wenn ich dann einfach mit dem Daumen eine Taste drücke und habe plötzlich unter meinem Mittelfinger auf der rechten Seite einfach die aufgehende Klammer, die ich brauche, weil ich mir das so konfiguriert habe, das ist ja auch ein unglaublicher Produktivitätsboost. Jetzt wird wahrscheinlich nicht jeder von euch irgendwie losrennen und wird sagen, ja boah, ich brauche jetzt auf jeden Fall hier so eine 3x6 plus 3 auf jeder Seite Tastatur und fuchs mich da leer rein. Nein, ihr müsst nicht sofort zu eurem Chef rennen, sondern rennt in den nächsten Hackerspace, zu dem nächsten Event oder guckt mal in den entsprechenden Discord bei Klicklackhack rein oder wie auch immer und lernt Leute kennen. Es gibt so verrückte Keyboard-Nerds, die irgendwo Geld investiert haben und die haben sich nicht nur eine Tastatur gekauft. Ja? Das heißt, im Zweifelsfall haben die einfach genau so diese Einstiegsmodelle ja, noch bei sich liegen. Und die warten eigentlich nur darauf, dass sich jemand eigentlich für deren Rabbit Hole interessiert. Und dann kann man sich das einfach mal ausleihen und ausprobieren. Deswegen Empfehlung, redet mit Leuten, die sowas benutzen, wenn euch sowas interessiert. Kauft nicht einfach drauf los. Also könnt ihr auch machen. Aber das nächste coole Meetup ist die Mechanicon. Das ist Europas größte Keyboard-Meetup. Das findet am 22. Juni statt in Frankfurt. Und ich gehe davon aus, das werden rund 400 Leute sein und wahrscheinlich 1.500 Tastaturen. Und das ist auch noch so ein Zwischendisclaimer, den ich da reinschieben muss. Ich gehöre zu dieser Ergonomie-Kategorie. Ja? Ich habe keine normalen Staggered Boards, QWERTY, schieß mich tot, aus gefrästen Einhorn, Edelstahl mit was auch immer und unglaublich teuren Keycaps. Sondern an der Stelle, wie gesagt, so diese Split- und Ergo-Schiene. Aber davon gibt es auch genügend dort. Genau, wenn wir uns jetzt vorstellen, ich habe gerade gesagt, weniger ist mehr. Irgendwann kommt man dann da drauf so. Ich habe meine Finger, die positioniere ich auf A bis F. Ich bleibe bei diesem QWERTY-Beispiel, um das einfach für leichter nachvollziehbar zu lassen. Dann mache ich mit den Zeigefingern, bediene ich im Endeffekt zwei Spalten. Und mit dem kleinen Finger auch. Und der kleine Finger ist ja jetzt nicht unbedingt gerade der Gewichthebefinger. Na, da hat man nicht so viel Kraft und möchte sich vielleicht auch nicht so viel bewegen. Das heißt, vielleicht will man nur eins oder eins hoch oder eins runter gehen. Das heißt, was passiert, wenn wir die äußeren wegmachen? Dann fehlen mir ja wirklich plötzlich echt essentielle Sachen wie Shift, Alt, Control oder GUI bzw. Windows-Taste. Ne? Deswegen auch hier ganz kurz, Es gibt einen ziemlich coolen Artikel, Guide to Home Row Mods, der das wirklich ganz umfänglich beschreibt. Und zwar habe ich auf den Homing Keys, die unter meinen vier Fingern sind, habe ich Sonderfunktionen. Und zwar, wenn ich die gedrückt halte. Ne? Halte ich zum Beispiel jetzt mit dem mittleren Finger das D gedrückt, dann erzeuge ich automatisch Shift, womit ich dann auf der anderen Seite im Endeffekt Großbuchstaben schreiben kann. Das gilt für die andere Seite genauso, also dass das dann im Endeffekt spiegelverkehrt, oder man kann sich so konfigurieren, wie man das will, aber de facto eigentlich spiegelverkehrt. Und ich kann eigentlich entscheiden, wie ich das will. Ja? Möchte ich erst Shift, dann Control, dann GUI und dann Alt oder in irgendwelchen Geschmacksrichtungen. Das kann man sich aussuchen. So würde beispielsweise ein Beispiel-Layout aussehen. Mirayoku ist ein auf CoreMac basierendes Schema quasi, das man einfach irgendwie auf GitHub herunterladen kann. Und man sieht diese ganz vielen verschiedenen Farben, ist am Anfang so ein bisschen verwirrend, aber jede Daumentaste hat eine eigene Farbe nochmal. Ne? Media, Nav, Maus, Sim, Num, Fun. Und wenn ich die Media-Taste gedrückt habe, habe ich plötzlich auf der anderen Handseite quasi alle Medienfunktionen, um Play, was auch immer zu machen. Oder wenn ich Mausfunktionen haben will, drücke ich irgendwie die rechte Daumentaste und dann habe ich irgendwie Pfeiltasten und Redo und Copy and Paste und so als Shortcuts auch. Also entstehen auch einfach da bestimmte Vorteile. Und wenn einem das noch nicht irgendwie reicht an Verwirrung oder man jetzt total darauf aus ist, sich das alles noch mal ein bisschen genauer anzugucken, wie machen das andere, da gibt es auch eine ziemlich coole Seite, die nennt sich keymapdb.com. Da laden Leute einfach ihre Keymaps hoch, die sie so tagtäglich benutzen. Ist interessant, mal so durchzustöbern, wenn man da irgendwie schon mal ja, sich ein bisschen näher mit beschäftigt hat. So, Stunde der Wahrheit. Um von eurer normalen QWERTY-Tastatur auf eine Ortho umzusteigen, also, ne, dass ihr die Finger gesund bewegt, das dauert keine Woche. Ja? Am Anfang vertippt ihr euch irgendwie noch mal ein bisschen, aber das dauert keine Woche, bis ihr das ernsthaft könnt. Ein neues Layout zu lernen ist auch total einfach. Ja? Das dauert ein, zwei Wochen. Ja? Dann wisst ihr, wo die Buchstaben sind. Und mit der Zeit wird man dann auch irgendwie schneller. Und dann stehen da die QWERTY-Jungs, die sagen, ich mache 100 Wörter pro Minute. Und ihr sagt, der Ergodox Dvorak 50. Ja? Also ganz ehrlich, jemanden, der seit 15 Jahren Querz oder QWERTY tippt, ja, überlegt euch das, ob ihr umsteigen wollt. Habt ihr allerdings körperliche Probleme damit, ja, oder merkt einfach, dass, keine Ahnung, nach der dritten E-Mail ihr eigentlich, mal abgesehen davon, dass ihr die E-Mails beantworten müsst, aber tastaturtechnisch irgendwie Schmerzen in den Fingern habt, dann guckt euch das an. Ne? Also ich will jetzt nicht die Leute auf andere Layouts konvertieren, sondern es ist an der Stelle wirklich, überlegt euch das, ja. Wenn ihr jetzt gerade irgendwie frisch dabei seid, also ich wüsste jetzt auch nicht, welches Layout ich meinem Sohn beibringe, weil beim Zehnfinger-Schulschreiben sitzt er da und muss QWERTY tippen. Und die Lehrerin versteht überhaupt nicht, was da los ist. Und ich kann auch sagen, in Prüfungen mit der eigenen Tastatur anzutreten, keine Chance. No way. Ja? Ich habe alles vom Tisch geworfen und habe mir die billigste Dell-Tastatur gekauft und habe 4 Monate Zehnfingerschreiben gelernt. Okay, Firmware. Ich habe gesagt, Custom-Firmware, ich holper da wirklich drüber. Es gibt 3 verschiedene Firmwares, es gibt noch mehr, aber 3, die man irgendwie mal gehört haben soll. Quantum Mechanic Keyboard, also QMK, da ist grafische Konfiguration möglich mit Wile, das ist nämlich auch schon quasi die zweite Firmware. Das heißt, man kriegt die ausgeliefert, komme ich gleich nochmal dazu. Das ist eigentlich recht einfach zu hacken, es ist Spaghetti-Code to the max. Es kann eigentlich kein Wireless, so standardmäßig. Also ihr habt dann irgendwie so 2 verbundene Hälften mit einem Kabel und ein Kabel in die Tastatur. Und die Non-Wile, also die nicht-grafische Konfiguration, ist auch irgendwie manchmal komisch. Wenn wir uns jetzt Wile angucken, das ist diese grafische Oberfläche, grafische Konfiguration mit QMK, yay! Ja, grafische Konfiguration, ja, mit QMK ist auch nicht so. Also es sind einfach nicht alle QMK-Features enthalten, aber ihr könnt euch das so vorstellen, wenn ihr so eine Ergodox habt, also die hat beispielsweise auch, der Anbieter hat dafür so ein eigenes Interface, das ist auch nochmal ein bisschen anders dazu bedienen, aber wenn ihr euch jetzt das Open-Source-Ding da irgendwie anguckt, da tippt ihr auf die Taste und sagt, ich will da einen anderen Buchstaben haben oder ich will da irgendein Makro oder eine Funktion. Das ist relativ einfach zu machen. Die letzte im Bunde ist ZMK. ZMK steht für Cypher, das ist so ein Framework-Gedöns. Das kann Wireless-Verbindungen und das kann es richtig gut. Es ist auch relativ energiesparend, also für so Tastaturen, die irgendwie nur mit Akku laufen. Es hat eine wirklich abgefahrene Konfigurationslanguage. Es hat viele bessere Features als QMK, also auch gerade so Home-Row-Mods. Das hat viel mit Timing auch zu tun, wenn man schnell tippt. Das kann das einfach besser. Es hat noch keine grafische Oberfläche. Vielleicht kommt das noch. Hat es eine?
Ja.
Ja, perfekt. So das Manko ist, das braucht eine CI, um die Firmware zu bauen. Also bei QMK, ihr ladet das Repo runter, sagt dann Make, bla, Keyboard, schieß mich tot für den Controller. Dann wird das da irgendwie gebaut und dann könnt ihr das da drauf schieben. ZMK ist an der Stelle eher so, ich habe jetzt irgendwas geändert, ich committe meinen Part, ich schiebe es auf das GitHub-Repo, da springt dann ein Workflow an, der fährt dann irgendwie zwei Atomkraftwerke hoch, damit die Server, die ihr dafür braucht, irgendwie da sind und dann eure Firmware bauen und nach 5 Minuten, je nachdem wie ihr gequeued werdet bei den Workflows von GitHub, fällt da eine Firmware raus, die ihr dann einfach nur noch per Drag-and-Drop auf die Tastatur schiebt. Was eigentlich sehr angenehm ist. Es läuft auch auf den eigenen Rechnern. Man muss manchmal so ein bisschen Magie anlegen. So, ich habe euch jetzt gesagt, wie ihr Geld ausgeben könnt, wenn ihr es direkt irgendwelchen Unternehmen in die Finger schmeißt. Das mag der Arbeitgeber dann vielleicht doch ein bisschen lieber, als wenn ihr anfangt und irgendwie den ganzen Kram selber hackt. Also do-it-yourself angesagt, was braucht ihr? Ihr braucht irgendwie ein PCB vielleicht. Ja, ihr braucht irgendwie Mikrocontroller, ihr braucht ein paar Switches, ne, das sind diese Dinger, die man irgendwie drücken kann, die so elektrische Verbindungen herstellen. Ihr braucht Keycaps, ihr braucht Dioden, komme ich gleich noch zu. Ihr braucht vielleicht noch ein paar Widerstände und wenn ihr Split-Keyboards habt, braucht ihr irgendwie diese Audio-Jack, diese Audio-Buchsen, womit ihr noch ein Kabel irgendwie dazwischen stecken könnt. Und gegebenenfalls einen Reset-Button, um den Controller quasi in den Flash-Mode zu bringen. Braucht man eine PCB? Nein. Descent of Mechanical Keyboard Wiring ist auch ein ziemlich lustiger Artikel. Das muss man wollen. Ne? Also, ich war auf dem Camp und habe jemanden mit einer Daktyl gesehen, habe das Ding rumgedreht und habe gesehen, dass er das irgendwie total handgewired hat und habe gedacht, boah, das will ich. Ich bin nach Hause gefahren, habe den 3D-Drucker angeschmissen, er hat eine Hälfte gedruckt und dann ist da 2 Jahre nichts passiert. Wenn wir uns noch mal ganz kurz ins Gedächtnis rufen, wie funktioniert so ein Keyboard? Ich habe Rows und Columns ich habe Switches damit verbunden. Und wenn ich jetzt den Switch zwischen Row 1 und Col 1 beispielsweise runterdrücke, dann wird eine Verbindung zwischen diesen beiden Pins auf dem Controller hergestellt. Und dann weiß der Rechner, die Taste wurde gedrückt. Na? Damit spart man sich IOs durch diese Keyboard-Matrix. Sonst bräuchte man für jeden Switch im Endeffekt 2 IOs und das will man an der Stelle nicht. Egal. Dioden sind dazu wichtig, dass der Strom nur in eine Richtung fließt. Wenn ich diesen meditativen Weg nicht bereit bin, eins zu gehen, dann kann ich mir auch einfach ein Kit kaufen. Es gibt viele ziemlich coole deutsche Keyboard-Shop-Anbieter, die da unterstützenswert sind. Ich werde jetzt irgendwie keine Werbung machen, obwohl der eine oder andere das echt verdient hätte. Aber wenn wir uns das jetzt mal als Beispiel Le Korn angucken, das sind verschiedene Versionen. Auf der linken Seite ist das für sogenannte Hot-Swap-Sockets. Das bedeutet einfach, ihr müsst die Switche nicht direkt fest an der Platine verlöten, wie das hier auf der rechten Seite beispielsweise der Fall wäre. Wenn ihr gerade anfangt und seid euch nicht sicher, ob ihr die Switches, die ihr da verbauen wollt, euer Leben lang benutzen möchtet, aber das Board ganz cool findet, dann fangt mit sowas an. Weil da könnt ihr das einfach runternehmen, so müsst ihr nicht irgendwie für jedes PCB neue Switches kaufen. Ein weiterer wichtiger Punkt, gerade für den Anfang, wenn man irgendwie so auf die Platine reinzoomt, es gibt einfach auch Keyboard-Platinen, die ermöglichen SMD-Dioden und Through-Hole-Komponenten. Ne? Das sind diese Through-Hole-Komponente, ist das links, das heißt, ich biege die Beinchen links, rechts, kann die in die Platine schieben, lässt sich irgendwie einfacher gerade am Anfang löten. Ich weiß nicht, ob es am Alter liegt, aber wenn ich so eine SOD-123-Diode irgendwie sehe, wo dieser Strich da ist, das sieht man auf dem Foto gut. Wenn die bei euch auf dem Tisch liegen, seht ihr überhaupt nichts. Ja? Da braucht ihr entweder die Polarisation in irgendeiner Brille, damit ihr das seht, oder ihr braucht eine Lupe. Also Menschen über einem gewissen Alter. Egal. Wenn wir uns jetzt einfach mal angucken, welches Kit könnten wir denn beispielsweise nehmen? Als Beispiel, ich hatte es eben schon gezeigt, ja, ist ein Open-Source-Projekt. Der liebe Fußdan hat vor x Jahren die Korn auf den Markt gebracht. Das ist eine 3x6-Tastatur mit irgendwie über 40 Tasten. Die gibt es in allen Varianten, für normale Switches, für Low-Profile-Switches. Da sind auch manchmal Sachen noch zum Abbrechen dran. Ne? Dass, wenn ich sage, ich brauche die äußeren 3 Tasten nicht, dann kann ich die direkt von dem PCB abbrechen. Ist auf jeden Fall eine Idee, wo man im Endeffekt investieren könnte. Das andere Ding ist auch relativ beliebt, die Lilly, weil die einfach noch mal ein paar mehr Tasten hat. Die kriegt man auch relativ günstig als Kit. Bei so einem Kit liegen wir so zwischen 20 und 30 Euro mit Teilen aus so einem Shop. Da kann man, wie gesagt, an diese Tastaturen kann man immer irgendwie bling-bling, Rotary-Encoder und Displays und was weiß ich, RGBs mit dran nageln. Ich überspringe diesen Part an der Stelle einfach mal so ein bisschen. Ist auf jeden Fall ein interessanter Part, weil halt, wie gesagt, diese Zahlenreihe oben drüber noch da ist. So als Beispiel, welche Tastaturen könnte man benutzen? Wenn wir uns jetzt mal angucken, welche Controller gibt es denn? Das dürfte irgendwie jeder schon mal gehört haben, so ein Pro-Micro-Controller. Die sind relativ billig aus dem China-Land irgendwie zu bekommen, lassen sich irgendwie so mit, auch mit Arduino-Projekten benutzen. Die waren zwischenzeitlich richtig teuer, weil Chipknappheit bestand. Und das hat so ein bisschen weiter vorangetrieben, dass quasi so diese RP2040-Controller weiter vorangetrieben wurden, die dann plötzlich wirklich wesentlich billiger waren als diese alten Pro Micros. Die Helios ist ein Projekt von ein paar deutschen Keyboard-Nerds, die den auch selber vertreiben. Aber auch dieses Projekt von denen ist Open Source. Also das ist einfach frei verfügbar und es gibt auch die ersten chinesischen Clones, ne? Die dann aber auch wieder Abstriche von dem Ganzen machen, was die sich ausgedacht haben. Weil die haben beispielsweise noch zusätzlich ESD-Protection in den USB-Ports und so weiter und so fort und das sparen die Chinesen auch teilweise wieder weg. Gut, dass ich es gerade sage, bei diesen Pro-Micros, ja, lasst euch von diesem USB-C-Nippel daran nicht täuschen. Ja? Ich weiß nicht, ob die Prozentzahl richtig ist, aber in 90% der Fällen funktionieren diese USB-C-Controller nicht mit eurem USB-C-Kabel. Warum? Wenn auf beiden Seiten USB-C ist, macht ein Rechner was? Er handelt die Kommunikation aus. Und das macht er, indem er guckt, welche Widerstände sind da vorhanden. Und die Chinesen haben da einen neuen Port draufgekloppt und haben sich diese zwei 5,1K Widerstände gespart. Und man sitzt dann da und wundert sich, dass es mit dem USB-C-Kabel nicht geht, aber mit dem USB-C auf USB-A kein Problem. Das sind jetzt so diese kabelgebundenen Dinger, die können kein Wireless. Wenn wir so in diese Wireless-Richtung gehen, ist so eigentlich so der de facto Standard nach wie vor immer noch diese Nice Nano-Geschichten. Die sind richtig teuer. Wenn ihr so eine Split-Tastatur braucht, braucht ihr schon zwei dieser Controller, ne? A 25 Euro, wenn sie denn überhaupt gerade käuflich zu erwerben sind. Da könnt ihr aber direkt irgendwie auch einen Akku dranhängen, der macht die Ladeelektronik. Da gibt es noch irgendwie so einen Port zum Brücken, damit das irgendwie mit mehr Boost irgendwie die Akkus lädt und so. Gibt aber auch hier gerade für Split-Tastaturen interessante Alternativen, und zwar von Seed Studio, die ja auch bekannt sind für ihre Open-Source-Geschichten und Platinenherstellerei und so weiter. Da gibt es so diesen RP2040 irgendwie für 5 Euro, der hat aber wesentlich weniger Pins. Ne? Also das reicht nicht, um eine normale Tastatur quasi mit einer Matrix auszustatten. Da brauchen wir wieder irgendwie IO-Multiplexer und so ein Zeugs. Als Wireless-Variante kostet die 13 Euro. So, jetzt haben wir Controller, wir haben eine Platine, was brauchen wir als nächstes? Genau, Switches. Ich kann überhaupt nicht sagen, wie viele Switches es gibt. Und ich gehe auch gar nicht drauf an, welche Clicky sind, welche linear sind. Ne? Linear sind einfacher zu drücken, Clickies. Hört man richtig, scheppern, taktile. Da merkt man nur so einen leichten Widerstand. Und manchmal sind sie auch laut, manchmal sind sie leise. Es gibt einen Mann, Teremin Goat, der hat über 1000 Switches und hat die alle auch mal ausprobiert und hat, glaube ich, zu jedem irgendwie einen Beitrag geschrieben, wie er die findet und wie sie irgendwie einzustufen sind mit der Actuation Force und also keine Ahnung. So tief bin ich auch noch nicht drin. Was noch ganz interessant ist, also die kosten so zwischen 10 Cent das Stück bis, da kann man auch richtig Geld drin versenken. Wichtig, die haben hier so ein Kreuz als Keycap-Aufnahme. Ne? MX ist von quasi Cherry übernommen, also beziehungsweise die abgeleitet worden. Ne? Das ist so dieser Standard für hohe Switches. Wird zum Beispiel in solchen Tastaturen verbaut. Sieht dann etwa so aus, damit man sich das mal ganz grob vorstellen kann. Eine der anderen Alternativen für Low-Profile-Switches sind die sogenannten Shock-Switches. Die haben eine andere Aufnahme, und zwar diese zwei Pins. Und die kosten so, vielleicht sind die auch günstiger als 30 Cent pro Stück. Ich bin mir gerade nicht ganz genau sicher. Das kommt mir gerade ein bisschen hoch vor. Und dann vielleicht auch 1,50 Euro oder so. Also es kommt drauf an, welche Switches es gibt. Ne? Da gibt es aber auch sehr viele Lineare mit sehr leichten Federn und so weiter und so fort. Kann man sich auch drin verlieren. Fragt einfach die Nerds um euch herum, was sie gut finden, ob ihr das mal ausprobieren könnt, um da selber ein Gefühl dafür zu kriegen. So sieht das zum Beispiel aus in der Wireless Korn. Also diese Tastatur ist wesentlich flacher, perfekt, um das irgendwie einfach in den Rucksack reinzupacken, um die Tastatur so links und rechts im Meeting quasi daneben zu legen. Was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen Keycaps. Fängt bei 3 Euro für so ein Keyset an, ne? Und zwar, wenn ich irgendwie den 3D-Drucker zu Hause oder im Hackerspace bemühe, dann kann ich mir den Spaß natürlich drucken. Hier jetzt als Beispiel mal irgendwelche Sculpted Key Keycaps von, die sind irgendwie auf Printables verfügbar von Herrn Dr. Smith. Ich kann natürlich aber auch hingehen und kann dieses saugeile GMK Star Wars Boba Fett Set nehmen. Ich finde das sexy, ich bin da total abgeholt, aber diese 300 Euro sitzen einfach nicht locker. Ne? Also die werden auch nie locker sitzen dafür, muss ich auch sagen. Ne? Ich kann natürlich auch hingehen und kann sagen, ich customize das einfach selber. Das hat der liebe Phil nämlich einfach gemacht. Er hat gesagt, also das NixOS-Symbol, das muss da drauf sein. Ne? Das, ich habe keine Windows-Taste. Da kann man den eigenen Schrifttyp wählen. Man kann entscheiden, was man da draufschreiben möchte, wie auch immer. Da gibt es Möglichkeiten. Auch hier dann die Leute direkt einfach mal fragen, was nimmt man dann so oder was ist ziemlich cool. Grundsätzlich gibt es auch einfach irgendwie verschiedene Profiles. Das ist jetzt immer im Vergleich zu unten dem DES-Profile, das ich sehr, sehr mag, das ich auch einsetze. Das habe ich mir auch einfach bei so einem China-Dienstleister erstmal drucken lassen in Nylon. Da hat das komplette Keycap-Set irgendwie 30 Euro gekostet. Der fertigt die aber auch per Hand, da kostet das dann halt auch ein bisschen mehr. Der macht das dann wirklich aus, was weiß ich, mit Elfenstaub und fühlt sich super geil an. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn ihr keine flache Tastatur wollt, ne, sondern wirklich so diese Griffmolden auf einer flachen Tastatur nachbilden wollt, ja, dann haben wir halt so einfach so verschiedene Profile wie SA, kommt da schon sehr nah dran und so weiter und so fort. Gibt tausend Sachen. So, was mache ich, wenn mir das nicht reicht? Ich setze mich hin und mach KiCad auf. Und dann baue ich mir irgendwie eine Tastatur und das ist eigentlich so ein bisschen eine traurige Geschichte, weil ich habe das im Urlaub irgendwie gemacht, so eine Woche bevor das Camp anfing und habe dieses Paket aufs Camp geschickt. Und an der Stelle will ich einfach der Chaospost und dem BGP einfach nochmal Danke sagen, weil das eskalierte total. Dieses Paket kam 2 Tage bevor die offizielle Veranstaltung stattfand in Leipzig an und ist im Zoll hängen geblieben. Warum? Weil ich natürlich den als Username genau den Hack, also als Adressempfänger genau den Hexcode eingegeben habe, den ich vom BGP bekommen habe. Ne? Mein Name war halt nicht, wie mein Name ist, sondern ich hieß halt 0x was auch immer. Und anonyme Sendungen finden die beim Zoll irgendwie überhaupt nicht lustig. Dann hatten wir E-Mail-Verkehr. Und das Paket kam auf dem Camp an, 3 Tage nachdem es vorbei war. Das BGP und die Chaospost haben sich einfach darum gekümmert. Die haben, ich hatte Mail-Kontakt mit denen, ich habe den Adresslabel geschickt. Ich habe das dann irgendwie, ich glaube, 2 oder 3 Wochen, nachdem wir mit dem Abbau durch waren, das Ganze wegorganisiert hatten, haben sie sich mit dem darum gekümmert und haben mir dieses Paket zugestellt. War auch irgendwie, keine Ahnung, waren auch irgendwie 100 Euro, was da an Platinen drin war. War eigentlich auch noch ganz viele irgendwie, um wegzugeben und so weiter und so fort. Deswegen fand ich das sehr, sehr geil. Danke an der Stelle nochmal von mir. Für Chaospost und BGP. Genau. So, was war meine Grundidee? Ich wollte ein Split-Keyboard bauen. Ne? Linke Seite, rechte Seite, eine Platine. Ne? Brauche ich 2 von, kann ich von beiden Seiten verwenden. Da ist so ein I/O-Extender drauf, plus so eine Verbindung zwischen den Platinen. Ich habe tausende von Fehlern gemacht. Auf jeden Fall war die Idee, die Flower Badge, um aus einer Flower Badge ein Keyboard zu machen. Und so sah das dann fertig aus. Und da das alles nach dem Camp irgendwie ankam, habe ich auch keine freie Minute gefunden, da mehr dran zu arbeiten als das. Das heißt, ich muss immer auf diese blöde Firmware schreiben und prokrastiniere das vor mich hin. Das ist so ein bisschen schade, aber es macht Spaß. Ich hätte sonst nie irgendwie mit KiCad angefangen, mir das anzugucken. Und wäre auch nicht mit so coolen Leuten von der Flower, vom Flower-Projekt ins Gespräch gekommen. Fand ich sehr, sehr cool. Jetzt noch mal so ein paar Keyboards, die ich persönlich oder beziehungsweise ein paar Menschen, die mich da auch einfach in diesem Keyboard-Bereich irgendwie inspirieren, die da irgendwie um die Ecke denken. Und zwar zum Beispiel Geist. Geist ist ein Keyboard-Designer, der zum Beispiel diese Totem entwickelt hat. Das ist ein fertiges Produkt. Ja, das könnt ihr mit einem deutschen Keyboard-Shop könnt ihr das kaufen. Entweder Wireless oder Kabel für einen relativ vernünftigen Preis an der Stelle. Ne? Wir reden da nicht von 300 Euro aufwärts, sondern ich bin mir gerade nicht sicher, welche Version was kostet. Aber mit Switches sind das vielleicht irgendwie so 150 oder so. Ja. Kann man als Wireless haben und so weiter und so fort. Ist komplett durchdacht, durchdesignt. Großartig. Also das ist das GitHub-Repo von dem. Guckt mal drauf, ist komplett Open Source. Gibt natürlich dann amerikanische Shops, die das dann einfach verkaufen. Aber egal. Ein anderes Board, das ist gerade so mein Daily Driver, wenn ich irgendwie unterwegs bin, hat irgendwie ein bisschen weniger Tasten, dafür noch so ein paar Rotary Encoder dran. Und was ich auch richtig sexy finde, ist das Ding. Das ist so eine Acrylplatte oben drüber. Das heißt, die Displays sind verborgen und so. Das sind so Das sind halt wirklich so schicke Sachen. Es geht dabei nicht um RGB und Leuchten und was weiß ich was, sondern einfach so, man sieht auch, es gibt so ein Splay in den Fingern. Wenn wir jetzt die Hand irgendwie so einfach ausstrecken und bewegen, dann merken wir, der kleine Finger ist ja nicht parallel irgendwie zum Zeigefinger, sondern der hat ja so einen leichten Winkel. Und das fängt so eine Tastatur dann an der Stelle auch noch ab. Ist für jeden Menschen auch noch ein bisschen anders. Deswegen nicht kaufen, erstmal ausprobieren bei jedem anderen. Ein anderes ziemlich cooles Keyboard, das auch auf dem letzten Meetup in Hamburg irgendwie für Furore gesorgt hat, ist dieses kleine süße Schätzchen. Und zwar hat sich da jemand hingesetzt und hat einfach mal die Cherry ULP, also die Ultra Low Profile Switches, die eigentlich so, ja, die lassen sich mit Lötkolben eigentlich gar nicht löten, aber er hat sich gedacht, so, ich will das so minimalistisch und so klein wie möglich haben. Er hat dann irgendwie links und rechts bei den Leuten, die Keyboards bauen, so ein bisschen kopiert, hat da auch diese Xiao Controller drin vertüdelt, Akkus drauf genagelt, und das Ding sieht von so einem Querseitenprofil so aus und hat eine Höhe von insgesamt 7,9 mm. Das ist wirklich echt richtig cool, und ich glaube, er hat irgendwie 4 oder 5 Mal Keycaps irgendwie anfertigen lassen müssen, bis sie dann die Passtoleranz hatten, damit die da drauf passen. Aber ein sehr geiles Projekt. Genau. Wenn mir, oder beziehungsweise noch so ein anderer wichtiger Part, auf den ich noch überhaupt nicht eingegangen bin: Input-Devices. Also ich habe euch jetzt erzählt, was so tastaturmäßig alles geht, aber es gibt auch Leute, die packen einfach so alles, was ThinkPad jemals richtig gemacht hat, oder IBM oder Lenovo oder wie auch immer, popeln die da raus und machen das dann in ihre eigene vernünftige Tastatur. So ein Trackpoint, ne? Hat irgendwie PS2 als Standard oder sowas, die modeln das dann da irgendwie die Firmware rein. Das ist ein GitHub-Repo, das beschäftigt sich nur, welche dieser Trackpoints wo gehen und wie funktionieren, auch sehr empfehlenswert an der Stelle. Man kann das aber noch auf die Spitze treiben. Jetzt warten, bis die Fotos fertig sind. Genau. Ich kann mir auch gleich einen Trackball an die Tastatur machen. Wir haben damals diese bestellt aus Japan. Da war noch nicht ganz klar, wie der Versand jetzt irgendwie nach Deutschland dann wirklich zum Schluss passieren sollte, weil da irgendwie plötzlich Krieg ausgebrochen ist. Hat Yoki irgendwie entwickelt. Ist jetzt kein Open-Source-Projekt, aber ist ein sehr geiles Beispiel für, da hat sich jemand Gedanken gemacht, wir haben es gefeiert, wir haben das Ding irgendwie importiert, haben es gebaut, haben festgestellt, Tenting fehlt. Also haben wir das 3D-Design irgendwie für das Case einfach gemacht. Fuka hat auch noch irgendwie herausgefunden, dass man irgendwie Flüssiggummi unglaublich gut benutzen kann, um diese Füßchen da reinzutunken, damit das dann nicht verrutscht und so. Großartig. Ein anderer, der wiederum Open Source macht in dem Bereich, ist Quentin von Bastard Keyboards, das ist ein Niederländer. Der verbringt seine Zeit, sowas zu bauen beispielsweise. Charybdis kann man dann aussuchen, möchte ich das links oder möchte ich das rechts. Ich kann irgendwie das Keyboard selber drucken, ist sculptured, also auch wieder diese Griffmulden-like. Es gibt auch noch Tenting-Optionen, also das heißt, es gibt Unterbau, dass ich dann irgendwie so einen 30-Grad-Winkel habe, was das noch bequemer macht. Ich kenne da jemanden, der setzt sich morgens an einen Schreibtisch, rastet ein, dann hört man ihn noch ganz laut klicken, weil er die lautesten Switches verbaut hat, die es überhaupt gibt, und nervt alle seine Kollegen damit und ist damit total glücklich. Wenn ich das so als Reisevariante haben möchte, gibt es auch noch so Trackpads, ne? So Touch-Dinger. Das ist jetzt ein Circuit, auch in einem Keyboard verbaut, der Dilemma, was auch von Bastard Keyboards irgendwie entwickelt wurde, und hier mit Cyber, Cyber, Cyber. Und wenn man jetzt aber merkt, man will das eigentlich in seinem eigenen Notebook haben, und das geht aber so ohne weiteres ja nicht, dann baut man sich halt sein eigenes Cyberdeck. Ne? Phil ist hingegangen und hat, also der Host quasi von Klicklackhack, der hat sich einfach ein Cyberdeck gebaut. Der hat eine Korn genommen, hat da 3D-Cases drucken lassen von anderen für und benutzt das. Aber es ist ja nicht so, dass die Firmen da draußen nicht kapiert haben, dass es ja da eigentlich noch mehr gibt als Querz und Rosedagger und was auch immer. Framework. Framework hat irgendwie vor 2-3 Jahren irgendwie gesagt, so, ja, hier im Übrigen, ne, wir bringen jetzt so ein 16-Zöller raus mit Modul, Zeugs und tralala, wir haben uns da eine Orte überlegt. Es gibt keine Antworten mehr auf diesen Tweet. Ich weiß nicht, ob da Geheimprojekte laufen oder wie auch immer. Ich hatte es vor kurzem nochmal aufgegriffen. Es ist wirklich schade, weil das wollen wir eigentlich. Ne? Aber vielleicht kommt das. Diese Option hat dieses Notebook an der Stelle. Und das ist im Übrigen das einzigst kaufbare Produkt. Ich glaube, MNT Reform heißt das. Das ist so ein Do-it-yourself-Notebook. Und das ist eigentlich so das Einzige, wo man irgendwie ortholineare Tastatur kaufen kann. Es gab irgendwo mal so ein Tablet-Cover mit Tastatur irgendwie für iPad, war es nicht, für irgendein anderes. Ich habe es in Vorbereitung für diesen Vortrag, ich habe das einfach nicht mehr gefunden, um das zu zeigen. Deswegen, alle Hoffnung liegt auf Sophix. Sie hat sich nämlich hingesetzt und hat sich überlegt, ThinkPads sind so geil, ich kann da einfach die Tastatur rausklicken und kann da reinmachen, was ich will. Und die hat auf Basis dieser ULPs ist sie gerade dabei, genau das zu entwickeln. Ne? So eine Split-Keyboard, also beziehungsweise Unibody, wenn man das dann eigentlich so will, weil es ja an einem Stück ist, um das in verschiedene ThinkPads reinklicken zu können, die kompatibel sind. Leider ist das noch nicht offiziell. Sie arbeitet da noch dran. Ich werde das auf jeden Fall irgendwie vertuten, wenn da was kommt. Und was die Keyboard-Gesellschaft auch, Community auch machen kann, Uwu kann sie auch. Und zwar, ich habe nämlich gedacht, ich kriege es irgendwie gar nicht auf die Palette, den alten Mann hier nochmal zu erwähnen, aus einem Discord, dessen Namen nicht genannt werden darf. Der hat sich mal hingesetzt und eine Katzentastatur gebaut. Also es gibt es in allen Formen und Farben. Und das Ding ist eigentlich wirklich, wirklich cool und süß. Und die Nase ist ein 5 Richtungs-Switch, ne? Links, rechts, hoch, runter und drücken geht. Ne? Wirklich, wirklich sehr, sehr cool. Genau. Also für mich ist das definitiv noch nicht das Ende. Ich werde da noch einige Sachen ausprobieren, auch wenn ich an der einen oder anderen Stelle das Gefühl habe, ich habe das Hobby schon durchgespielt. Aber es macht irgendwie trotzdem Spaß, mit den Leuten zu agieren und sich neue, coole Sachen einfallen zu lassen. Insofern danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht eine Stunde lang gelangweilt. Und wenn ihr Fragen habt, und ich habe die Zeit hier schon fast gesprengt, könnt ihr mich gerne draußen ansprechen. Ich bin irgendwie morgen auch noch den ganzen Tag da. Und ich danke euch, dass ihr so zahlreich hier erschienen seid. Hätte ich selber nicht gedacht. Vielen, vielen lieben Dank.
Ja, vielen Dank für deinen Vortrag. Wir haben tatsächlich noch 5 Minuten Zeit für Fragen. Also meldet euch, wenn ihr Fragen stellen möchtet. Ich gebe dann das Mikrofon rum. Ich habe dich als erstes gesehen, deshalb bekommst du es als erstes.
Jetzt auch noch direkt.
Vielen Dank für den tollen Vortrag. Eine Frage, die mir unter den Nägeln brennt. Was ist dein Lieblingsswitch und warum ist es der Cherry MX Brown?
Ja, okay. Ich hätte doch in die erste Reihe spucken sollen. Nein, also in der Tat, ich benutze den Boba U4T. Also ich mag so taktile Switches. Es gibt auch noch Leute, die knacken diese Switches und füllen die mit Kleidcreme. Nee, wie heißt das? Ja. Damit die dann irgendwie noch flüssiger gehen. Und es gibt auch Leute, die bauen Maschinen, die dann irgendwie einfach so die ersten 100.000 Drückzyklen durchknallen, ja, um diese Switches quasi einzuarbeiten, ja, aber ich bin da eigentlich relativ klassisch unterwegs. Ich sind Preis-Leistungs-Verhältnis relativ gut. Ich nutze sie gerne. Danke. Da war noch mehr?
Ich bin dran, glaube ich. Mhm. Ich habe relativ kleine Hände, Handschuhgröße 5. Ich mag aber mein Numpad. Hast du eine Empfehlung?
Du magst dein Numpad?
Mhm. Also 40%
zu klein?
Mhm.
Schwierig. Also in dieser Kaufvariante, diese Moonlander, hat diese Daumenpads, die lassen sich nicht nur nach unten klappen vom Keyboard, damit man irgendwie Tenting kriegt, sondern die kann man auch so ein bisschen hochklappen. Damit wird der Weg für die Daumen dann kürzer. Was so die eigentliche Abstände zwischen den Tasten angeht, ich glaube es gibt Low-Profile-Tastaturen, wo diese Zwischenspaces eingespart werden. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wie das heißt. Was? Second Layer? Ach so, ja, eigentlich genau, das ist, reduziere die Anzahl der Tasten so, dass du diese nicht irgendwie woanders hinbewegen musst, wo du nicht drankommst. Also Layer wäre eigentlich die richtige Antwort. Stimmt, habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Ja.
Man sieht da ja so, da waren jetzt ja so tausende von verschiedenen, hallo.
Weiß gerade nicht, ja, danke.
So ganz viele verschiedene Konfigurationen, aber was man sich da fragt, ist, gibt es da irgendwie Metriken, um die gut unterscheiden zu können? Also um zu sagen, das ist jetzt wirklich besser als das. Also vermutlich gibt es dann ganz viele von, aber also wie vergleicht man, was besser ist?
Welche Firmware man einsetzt oder welche Tastatur?
Welche Tastatur, welches Layout?
Nee, keine Chance. Also wenn es da den goldenen Weg gibt, jeder ist irgendwie auf der Suche nach dem Endgame, nach dem Keyboard, was zum Schluss glücklich macht, das gibt es nicht. Deswegen ich an der Stelle, fahrt wirklich beispielsweise mal auf die Mechanicon und probiert das mal aus. Dann habt ihr zumindest die Vorselektion, was könnte euch interessieren. Und dann fragt ihr in Hackerspaces und im Umfeld oder auch über in Mastodon einfach, ich bin der so und so, interessiert mich total, können wir ja zum nächsten Event sowas mitbringen. Man muss das mal am eigenen Rechner probieren. Die Tastatur irgendwo stehen zu haben, hilft halt auch nicht. Man muss sie wirklich selber mal probetippen. Das ist auch genau das gleiche Problem, wenn man irgendwie Switches testet. Wenn man so einen Switch-Tester hat mit 50 verschiedenen Switches, die fühlen sich total anders an, ob die einzeln da drin sind oder ob man die unter den kompletten Fingern hat.
Hi. Hast du irgendeine Lösung dafür, wenn man das Problem hat mit den Layouts, dass man also ein neues lernen will oder so, oder vor allem auch, wenn man mit VMs oder Remoting oder so arbeitet, dass dann immer das Layout falsch ist? Also kannst du der Tastatur einfach sagen, dass sich immer was ENUS oder so meldet?
Jein. Also manchmal kann man das den SSH-Sessions, glaube ich, mitgeben, oder? Was man für ein Layout angibt, aber ja. Also die QMK macht das halt so, dass das nicht auf die Konfiguration vom Rechner zugreift, ne? Sondern das sind halt wirklich die Keycodes, die Tastatur sendet. Das heißt, wenn ich jetzt von dem Mac beispielsweise irgendwie eine Tastatur nehme und stecke die an Linux, funktioniert das teilweise nicht, weil die Keycodes anders gemappt sind. Das ist auch so ein Problem an der Stelle ein bisschen. Aber habe ich leider jetzt auch keine direkte Lösung für.
Hi.
Ja.
Als Mensch, der eventuell ein wenig zu viel Geld für fancy Keycaps ausgegeben hat.
Ja.
Eventuell. Aber auch gleichzeitig gern ergonomischere Tastaturen hätte als 0815. Hast du da irgendwie Tipps, wie man an nicht so 0815 Keycaps rankommt, sondern vielleicht auch irgendwie an fancy Boba Fett Keycaps?
Auch das ist schwierig. An der Stelle kann ich halt nur sagen, geht dahin, wo die Leute sind. Ne? Also geht mal auf Klicklackhack, da ist zum Beispiel der Discord verlinkt, da auch einfach mal die Fragen stellen. Da gibt es auch einfach Kaufbörsen. Ihr werdet so eine Tastatur, werdet ihr nicht auf eBay Kleinanzeigen finden. Da bezahlt keiner die Preise und keiner hat Lust irgendwie, 5 Euro schickst es mir oder bringst es mir vorbei, irgendwie zu diskutieren. Da gibt es dann halt Leute, die wissen, was das wert ist, und man kriegt das wirklich sehr häufig zu sehr vernünftigen Preisen. Das sind fertige Keyboards, die jemand durchgespielt hat, hat gemerkt, das ist nicht meins, das Keyboard ist eigentlich 80 Euro wert, und man kriegt das dann halt irgendwie für 30 oder 40 Euro.
Ja. Eine letzte Frage haben wir noch hier vorne.
Ja, hi. Sehr cooler Vortrag.
Danke.
Ich habe in meinem Diplom Produktdesign auch einmal so ein paar Level davon durchgespielt, aber natürlich nicht in der kompletten Tiefe. Jetzt habe ich aber nochmal das Thema entdeckt und habe irgendwie das Gefühl oder den Eindruck, an den Keycap-Formen, also die 3D-Formen, gibt es da auch Entwicklungen. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ungetestet, dass sozusagen konvexe Keycaps irgendwie ein bisschen fingerfreundlicher sein könnten.
Ja, die erhöhen auf jeden Fall die Tippsicherheit. Also ich habe ja vorhin gesagt, ich setze DES ein. Die sind von jemandem entwickelt worden aus den Staaten, die sind auch Open Source. Ich weiß nicht, ob ich es verlinkt hatte, Pseudoku hat die, er verkauft die auch, aber er hat diese Sourcen, wie gesagt, auf GitHub online. Auch an der Stelle einfach nochmal über Mastodon oder so fragen, ich schicke dann gerne nochmal den Link oder poste den Link. Da gibt es viele Varianten, und auch an der Stelle kann ich wieder sagen, finde Leute, die das schon mal irgendwie ausprobiert haben. Die Leute, die gemerkt haben, dass das gut ist, haben mehrere Sachen ausprobiert. Das gibt sowohl für Low-Profile als auch für diese MX-Varianten. Ja.
Alles klar, vielen Dank. Vielen Dank für den Vortrag, vielen Dank für die Fragen. Hier geht es gleich weiter mit Sysadmin Group Therapy. Für alle, die den Saal verlassen möchten, nehmt bitte den Ausgang dort hinten. Das hier ist nur der Eingang. Und gebt nochmal einen großen Applaus an Inc.
Yeah.